Herzlich willkommen zum Podcast Learning from Leaders. Mein Name ist Christoph, ich bin der CEO vom Tilex Institut und ich freue mich riesig, dass du dich eingeschalten hast. Und ich freue mich enorm, Marcel, dass du den Weg hier nach Pfäffingen in der Nähe Basels, muss ich sagen, in der Schweiz, gefunden hast, mit dem Zug angereist aus Düsseldorf. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Christoph. Ich freue mich sehr über die Einladung. Danke nochmal.
Aon ist hier das weltführende Beratungshaus im Bereich rund um Industrieversicherung und Risikomanagement.
Perfekt.
Das konnte ich jetzt richtig gut
das war wunderbar.
Frei aufsagen. gut, Aon ist ja ein Name, der steht für Werte. Da haben viele, ist auch eine Marke, da haben viele enormes Vertrauen. Und wir wollen in diesem Podcast einerseits natürlich auch über das Thema Versicherung sprechen. Das Ziel dieses Podcasts Learning from Leaders ist aber auch immer wieder zu gucken, ja, wie ist denn eine Person, eine Führungsperson in diese Verantwortung hineingewachsen? Was steht so hinter diesem Titel, hinter dem, was man auf LinkedIn so lesen kann? Was sind Stärken, Schwächen? Wo ist jemand mal hingefallen?
Ja.
Und jetzt bist du in der Versicherungsbranche tätig. Eigentlich verrückt, ne? Wir leben in einer Zeit, die wirklich verunsichern kann.
Ja.
Wir leben in der VUCA-Welt. Es ist alles volatil, unsicher, schnelllebig auch. Wir haben Corona erlebt, wir haben Krieg jetzt. Wie sicher fühlst du dich derzeit?
Es ist interessant, dass mich das noch niemand gefragt hat. Kannst du dir das vorstellen?
Ehrlich?
Ja, also ich bin in der tatsächlichen, du hast recht, in der Versicherungswelt leben wir mit Risiken. Unser Job besteht darin, die Risiken unsere Industriekunden von deren Bilanz auf die Versichererbilanz zu transferieren. Und ich bin in der Zeit in den 25 Jahren noch nie gefragt worden, wie sicher fühlst du dich? Aber also heute so im Moment fühle ich mich recht sicher. Ich bin hier in der Schweiz, in Basel, in deinem schönen Studio hier. Fühle ich mich recht sicher. Grundsätzlich auch. Ich erlebe gleichermaßen aber auch unsere Kunden. Und das muss ich sagen, das hat sich schon verändert. Nicht in puncto Sicherheit, aber schon der Eindruck ist geblieben, dass wir vorher mit gewissen Krisen, immer mal die Finanzkrise, wir haben mit der Finanzkrise arbeiten müssen. Und dann hatten wir die Corona-Krise. So, du hast jetzt schon den Eindruck, gerade Industrieunternehmen, internationale Unternehmen, dass die Krisen sich stapeln und das Unternehmen so versucht, das zu erfassen. Also so Polyrisiken, die ineinander greifen teilweise auch nicht. Und ich glaube, die Herausforderungen sind wirklich groß. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Unternehmen enorm unter Stress setzt momentan, weil sie nicht genau wissen, wo greife ich an, was kann ich handeln. Wir versuchen, Teile dieser Risiken wegzunehmen. Ich würde es nicht überraschen, dass wir regelmäßig eine Studie machen. Mhm. Wir fragen weltweit rund 3000 Risikomanager bei Industrieunternehmen, welche ihre Top 10 Risiken sind. Da tauchen verschiedene Dinge auf. In den letzten 3 Jahren erlebst du aber eine enorme Veränderung. In der letzten 23er Studie von den Top 10 sind gerade mal noch 3, die wir versichern können. Der Rest sind Talent, Lieferengpässe, ESG, Krieg, Inflation. Also Themen, die du nicht mehr einfach sagen kannst, wie Cyber, das trage ich rüber, oder wie Reputationsrisiken, die kann ich irgendwie auch transferieren. Du erlebst also schon, diese Liste verändert sich. 3000 große Unternehmen sagen uns, wir haben eine ganz andere veränderte Risikolage, bestätigt das, was du sagst. Über Nacht ist VUCA zum nicht nur Modebegriff, sondern Realität geworden.
Das finde ich total spannend. Tatsächlich glaube ich, dass je mehr Unsicherheit da draußen ist in der Welt, je schneller sich die Welt verändert, desto weniger Stabilität wir in der Welt finden, desto wichtiger ist es halt, dass wir eine innere Stabilität finden. Ja, dass wir in uns als Menschen, Mitarbeiter, Führungskräfte auch eine gewisse Ruhe und Kraft zuverlässig finden können. Einerseits und andererseits, glaube ich, verändert sich dadurch vielleicht auch nochmal das Anforderungsprofil an die Führungskraft. Und ich finde es noch spannend. Ich habe mir das auch im Vorfeld überlegt. Du bist eine Person, Marcel, ich habe dich ja auch erlebt in deiner Arbeit mit Aon in unseren gemeinsamen Projekten. Du bist eine Person, die auch so eine gewisse Aura, möchte ich sagen, von Sicherheit vermittelt. Ich fühle mich persönlich immer wohl, wenn ich dich treffe. Ich habe das Gefühl, deinen Mitarbeitern geht so. Und das ist auch eine große Stärke, ne? Dass Menschen um dich herum das Gefühl haben, ich kann mich ein bisschen entspannen. Übrigens ist das durchaus nicht bei allen Führungskräften so. Es gab Untersuchungen, die haben gezeigt, wenn die Mitarbeiter im Büro sind und arbeiten und der Chef kommt rein, geht die Performance oft nach unten, weil nicht Leute unruhig werden, nervös werden und so weiter und so fort.
Aber da habt ihr uns aber hoffentlich nicht in der Studie.
In der Studie wurde E.ON ausgeklammert, weil sonst hätte die Studie nicht funktioniert, weil da geht es natürlich hoch mit Performance. Nee, ist auch nicht eine Studie, die wir selber durchgeführt haben. Ja. Aber total spannend. Marcel als Führungskraft. Wenn wir deine Eltern fragen könnten oder wenn wir deine Eltern gefragt hätten, wo der Marcel vielleicht 10 Jahre alt war, 15 Jahre alt, 20 Jahre alt war, hätten die gesagt, ja, wir sehen im Marcel ein Talent, der wird später mal Tausende von Menschen führen. Hast du das bei dir gesehen oder ist es etwas, was du Schritt für Schritt dir erarbeitet hast, weil es dir wichtig war?
Zu deinem ersten Hinweis möchte ich noch mal kurz, das möchte ich kommentieren. Ich kann mir vorstellen, dass das so ist, sicherlich. Ja. Und das ist ja auch immer die große Frage. Ich weiß, ich sprenge jetzt das Skript.
Ja, ja.
Aber so also überlegt, was, in welche Richtung wir diskutieren, aber schon gar nicht in die.
Ja.
Nur die Frage, was ist eine Führungskraft? Was ist genau eine Führungskraft? Ich erlebe ja auch Mitarbeiter in Jahresgesprächen, die sagen, ich möchte gerne Führungskraft werden. Ja, was heißt das denn? Was ist eine Führungskraft für dich, Christoph? Wenn wir in einer unsicheren Welt sind, ich glaube, eine Führungskraft erzeugt dann Vertrauen. Und Vertrauen ist wichtig. Sonst kannst du Menschen nicht mitnehmen auf die Reise, wenn das ehrlich kommt.
Ja.
Wenn sie wirklich ehrlich kommen. Wenn der Mitarbeiter weiß, dass die Führungskraft alles daran setzen wird, dass ich weiterkomme, dass ich rechts und links weniger Gefahren ausgesetzt bin, dass das Team sich entwickeln kann. Die Führungskraft muss viel aufgeben, aus meiner Beobachtung. Mhm. Zeit, Energie, Geld. Teilweise sich komplett aufgeben, um erfolgreich eine Mannschaft zu führen. Und ich glaube, da ist eine unterschiedliche Erwartungshaltung, was man einer Führungskraft. Ich mag das Wort auch gar nicht, Führungskraft. Mhm. Vielleicht ist das auch zu direkt, aber ich erlebe Führungskräfte oder Leader. Bei uns heißt es auch, thank you for your leadership. Was heißt das? Mhm. Nur weil ich Execution habe, bin ich kein Leader. Wenn ich ein Ding top-down etwas umsetze, habe ich kein Leadership. Das ist nicht Leadership. Leadership ist, wenn du eine eigene Vision, eine eigene Ideen hast, wenn du die Mannschaft und Leute für dich gewinnst, für deine Aufgabe, die bereit sind, extra Meilen zu laufen, weil sie merken, du tust das auch, du gehst vorweg. Und wenn sie merken, der Chef, der brennt für uns und tut alles für uns. Und das ist echt Leadership. Und ich glaube, das entwickelt sich sicherlich. Mhm. Nur es ist alles andere, als zu glauben, man würde irgendwie privilegierter dadurch, indem man Führungskraft ist.
Ja. Nein. Bin ich komplett deiner Meinung. Ne? Also Führung ist eher eine Handlung und nicht unbedingt eine Position. Ja, ich kann aus jeder Position Menschen anleiten, um gemeinsames Ziel zu erreichen und brauche dafür gewisse Führungsmuskeln. Ich möchte aber trotzdem noch mal einhaken.
Ja, ich habe versucht, diese Frage zu umgehen.
Deine Eltern, haben die gesagt, der Marcel?
Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Sie haben gesagt, pass dich an.
Okay.
Und pass dich gut an. Sie haben das nicht gefördert. Ich glaube, mir war irgendwann klar, dass ich das Glück oder die Gabe habe, Menschen mitzunehmen und für etwas zu begeistern. Es hilft sehr, wenn du schnell connecten kannst mit anderen Leuten. Ja. Wenn du da anschlussfähig bist, hilft das in deiner Tätigkeit als Führungskraft schon. Und du musst auch irgendwie die Energie oder den Antrieb verspüren, dass du Dinge verändern möchtest.
Ja.
Ohne Veränderungsdruck passiert keine Veränderung, ja, und keine echte Führung.
Also der Marcel ist aufgewachsen, die Eltern haben ihn jetzt nicht unbedingt so gepusht. Irgendwann.
Sie wollten, dass ich Arzt werde im Krankenhaus, um das mal vorweg
zu sagen.
Okay. Also ich sollte Medizin studieren und ich glaube, da ist Leadership ist ganz anders in der Medizin als in einem Unternehmen. Ja.
Ja. Und wenn ich mir das vorstellen darf, also die Eltern sagen, Marcel, mach doch Mediziner. Und dann hat E.ON angerufen und gesagt, könntest du 3.500 Leute...
Genau so war es.
Genau so war's. Da ist ja ein Weg. Kannst du mal mitnehmen auf diesen Weg?
Nein, eigentlich war es genau so.
Genau so war es. Ne? Was waren denn die Schritte? Sicherlich sind Dinge auch irgendwann mal dir in den Schoß gefallen, aber es gab sicherlich auch ganz entscheidende Momente, wo du jetzt rückblickend sagst, das waren so die Karriereschritte, die mich dahin geführt haben.
Es war ein sehr steiniger Weg, Christoph. Mhm. Und alles hart erarbeitet. Und ich bin früh ausgezogen, ich habe das nicht erwähnt, mit 16. Mhm. Das ist ungewöhnlich. So viel zum sehr komplexes Elternhaus, deswegen aber am gewissen Punkt nicht mehr handelbar.
Ja.
Für mich persönlich die Entscheidung, zieh's aus. Aber machst du ein Abitur.
Mhm.
Und da muss ich halt zuschauen, dass ich mich finanziere. Ich sehe es heute noch. Ich hatte eine Wohnung, 280 Mark mit dem Kohleofen. Ich habe das Bild noch vom Augen, wie der Winter abläuft. Der kann sich vorstellen, ja. Das können die meisten heute gar nicht mehr vorstellen, wie lief. Gerade wenn man auch baden wollte, die hatten so diese Boiler, die man auch, wo das Wasser auch, es geht jetzt zu weit, aber anyway. Nur ich habe dann auf dem Bau gearbeitet, um das zu finanzieren, also gewissermaßen. Ja. Und dann festgestellt für mich, dass ich unbedingt zwingend dieses Abitur gut abschließen muss, um die Möglichkeit haben, verschiedene Jobs zu machen. Und dann weiß ich endlich auf dem Bau bei einfachen Tätigkeiten. Also das gab schon mal nochmal so einen Ehrgeiz, Motivation, viel zu lernen und viel aufzunehmen. Und aufgrund der Situation, dass ich mich finanzieren musste, habe ich relativ früh nach dem Abitur gesagt, ich musste machen eine Ausbildung und hole das Studium nach, parallel. Ja? Und bin zufällig in der Versicherungsbranche gelandet. Und das war auch ziemlich gut in die Ausbildung, hatte viele Vorteile. Wir haben gesagt, Mensch, der ist vertrieblich stark, weil er gut kommunizieren kann. Mhm. Aber ich bin auch beinahe beim Ausbildungsbetrieb rausgeflogen, weil die gesagt haben, der ist irgendwie, der macht die Dinge nach seinem eigenen Kopf. Okay. Also das hat er so bei zwei Seiten. Kaum war die Ausbildung fertig, mit 21 habe ich gedacht, du, das kann nicht so schwer sein. Ich mache jetzt ein eigenes Unternehmen auf. Mhm. Ich gründe ein Unternehmen. Mhm. Ich gründe jetzt neu. Und das habe ich getan. Das Unternehmen gibt es heute noch bei Wetzlar in Hessen. Mein Partner führt es weiter. Es hat mich aber sehr geprägt, diese 3 Jahre Unternehmertum im frühen Lebensalter mit vielen, wie soll ich sagen, Rückschlägen. Ja, anders kann man es gar nicht formulieren. Mhm. Ja.
Ja, Hut ab. Mit 21 dein eigenes Unternehmen.
Ja.
3 Jahre lang. Total spannend. Wie ging es weiter?
Es ging weiter, ich muss sagen, ich hatte da trotzdem sehr viel Geld verdient in den 3 Jahren. Ja. Und mein Unternehmenspartner hat mir auch gesagt, er versteht gar nicht, warum ich das jetzt aufgebe, du verdienst doch so viel Geld. Und ich habe aber nie Jobs fürs Geld gemacht. Es musste natürlich die Rechnung zahlen und irgendwie den Lebensunterhalt sichern, aber es war kein Fokus auf, sagen wir mal, Einkommensmaximierung. Ja? Ich habe aber festgestellt, ich habe die Energie, Dinge zu machen, zu verändern. Muss aber noch mehr lernen, brauche eine Expertise. Ich muss gerade in der Versicherungsbranche brauchst du technische Expertise.
Ja.
Die kannst du als Kleinunternehmen schwer, ich will nicht sagen nicht aneignen, aber schwer aneignen. Und dann habe ich beschlossen, wieder 2 Schritte sogar zurückzugehen. Ein Drittel meines Sanitätsgehaltes. Ich habe auf zwei Drittel verzichtet, auf ein Drittel. Es war nicht so hoch, dass du denkst, ein Drittel wäre noch viel gewesen. War wirklich ein sehr harter Schnitt.
Ja.
Und bin zu einem großen Versicherungsunternehmen.
Okay.
Ja, und habe nochmal versucht, die richtige Ausbildung zu bekommen. Und dann kontinuierlich dabei zu bleiben und immer wieder neue Herausforderungen zu suchen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Idee, nie zufrieden zu sein.
Ja.
Meine Frau würde sagen, sie findet es eigentlich sehr schade, dass ich nie zur Ruhe komme.
Ja.
Ich glaube, das hast du mir auch mal gesagt.
Mhm.
Dass ich nicht zufrieden bin. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht zufrieden bin, weil ich irgendwie Einkommensmaximierung oder sonst Statusverbesserung betreiben möchte. Aber ich glaube, es hilft, wenn du als Führungskraft und als Unternehmer irgendwie erfolgreich sein willst, hilft es, diesen innerlichen Antrieb zu haben, permanent an dir zu arbeiten.
Ja, und oft ist ja die größte Stärke auch die größte Schwäche. Vielleicht hilft es bei der Arbeit, vielleicht ist es dann manchmal nicht so nützlich zu Hause oder umgekehrt oder in verschiedenen Lebenssituationen. Ja. Und ich habe hier eingangs so ganz nebenbei erwähnt, du machst 2 Jobs. Ne? Also du bist im Team der Geschäftsführer E.ON Deutschland. Also wäre das nicht genug, bist du jetzt seit 2 Jahren auch für Österreich verantwortlich. Also mir fällt ein, der Vergleich, eine Kerze, die an beiden Enden brennt, führt ja eben auch dazu, dass die Kerze dann nicht so lange lebt. Spannenderweise, wenn ich dir begegne, habe ich aber immer das Gefühl, dass du Kraft hast, dass du Freude hast, dass es dir, wenn ich so sagen darf, gut geht und eine Vitalität versprühst. Ist dem so? Und wo würdest du sagen, schöpfst du deine Energie her? Weil ich glaube, du fährst ein enormes Pensum.
Das ist richtig. Der Vergleich mit den 2 Kerzen ist die Gefahr, dass man ausbrennt. Hm. Natürlich, klar, sehr hoch. Und in den 2,5 Jahren ist es schon so, dass ich das parallel mache. Gehört auch zur Wahrheit, dass ich wirklich deutlich mehr arbeite. Hm. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das möglich ist, aber in der Tat. Die Energie kommt dennoch eigentlich insbesondere dadurch, weil es Freude bereitet. Mhm. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist keine Formel, es ist die Passion, die Freude für die Tätigkeit, die Leidenschaft.
Mhm.
Und wo kommt die her? Die kommt, glaube ich, daher, dass du in der Tätigkeit, ich zumindest für mich, in meiner Tätigkeit merke, dass die einen Nutzen hat.
Ja.
Ich merke, ich habe einen Impact auf die Situation. Weil nehmen wir mal E.ON Österreich.
Mhm.
Ich weiß, wo wir da vor 2,5 Jahren standen. Ich weiß, wo wir heute stehen. Ich muss mich ab und zu so bewusst auch daran erinnern, mir der Sache bewusst zu werden, weil du bist immer in so einem Tun und ich nenne das immer im Vergleich, du steigst so einen Berg hoch und du siehst immer noch den Berg und versuchst ihn zu erklimmen und es kommen immer mehr Sachen dazu. Ab und zu hilft es auch mal, stehen zu bleiben und zurückzuschauen und merkst, wie viel Höhe du eigentlich gewonnen hast. Ja? Und das sind die Momente, wo ich Energie rausziehe, weil wenn ich stehen bleibe und zurückschaue und denke, das hat was gebracht. Wir haben wirklich was verändert. daraus ziehe ich die Leidenschaft für die extra Runden und extra Stunden.
Also auch das Thema Sinnhaftigkeit, dass das, was du machst, dass dir das was gibt, dass es sich sinnvoll anfühlt, dass es mit deinen Werten korrespondiert.
Ja, es ist schwierig, also wenn man über Sinnhaftigkeit im Management redet, oder?
Ja.
Hat man den Eindruck?
Ich glaube, es ist insofern schwierig, als jedes Unternehmen hat ja ein Mission Statement und du kommst rein, da steht, warum es uns gibt.
Ja, genau.
Und meistens ist es aber dann so schon irgendwie verklausuliert,
ja,
dass es eigentlich nicht mehr diese Emotion hervorbringt. Und ja, ich glaube, es geht ja schlussendlich um die Emotion, um die Energie.
Ja.
Und es gibt damals, finde ich, eine schöne Geschichte, wo zwei Menschen im Bergbau arbeiten und ja, den ganzen Tag einfach nur eines machen, nämlich die Steine schlagen. Und es ist heiß und sie werden schlecht bezahlt und dann gibt es nichts zu essen. Und der eine flucht den ganzen Tag und der andere singt und lächelt und hat da irgendwie scheinbar Spaß dran. Und das beginnt den anderen zunehmend zu nerven. Ja. Und irgendwann dreht er sich um und sagt, sag mal, geht's dir noch? Ja, wir werden hier ausgebeutet, es ist heiß und alles, was wir machen, ist hier, wir schlagen sinnlos Steine.
Ja.
Und dann wird der fröhlich war, plötzlich ganz ruhig und sagt, wie meinst du das, wir schlagen Steine? Ich dachte, wir bauen eine Kirche.
Sehr schön, ja.
Und natürlich will ich eher nicht mit einem Kirchenbauen vergleichen, aber der Punkt ist, das ist vielleicht die einzige Freiheit, die uns niemand nehmen kann.
Ja.
Ja, das warum wir Dinge tun.
Ja.
Und diese Haltung, sie immer wieder zu finden, glaube ich, ist eine unglaublich wichtige Quelle für Energie. Und da gibt es ja eben spannende Untersuchungen auch von McKinsey, die zeigen beispielsweise, dass wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, was ich hier tue, macht Sinn, ja, ja, am Arbeitsplatz, haben sie fast fünfmal mehr Energie, mehr Wohlbefinden und zeigen vielmal mehr Engagement, machen halt die Dinge aus einer Inspiration, ja, ja, aus einem inneren Antrieb auch.
Ich kann das unterschreiben. Ich würde mir wünschen, dass wir uns alle dessen bewusst sind, dass wir das, warum wir etwas tun, noch einmal jede Woche neu definieren. Es kann ja auch teilweise für Abschnitte sein, warum tue ich heute das für die nächsten 14 Tage. Die Herausforderung der Unternehmen ist, das tatsächlich immer wieder für jeden zugänglich zu machen, für jeden einzelnen Mitarbeiter. Und es hilft nicht mit der Statement, Mission Statement und Vision und all. Die meisten, ich weiß nicht, Christoph, ich glaube, die meisten Mitarbeiter schauen, selbst die Chefs, das Management weiß doch gar nicht, was auf den Internetseiten veröffentlicht wurde. Ja. Das aber tatsächlich so zu formulieren, dass die Mitarbeiter damit das anfangen können. Ich glaube, das ist, wie du schon sagst, das ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.
Und wir haben ja mit dem Tilex-Institut das Thema Resilienz, das ist ein Teil davon, gemessen, auch während der Corona-Krise. Und da gibt es ja verschiedene Einflussfaktoren, ne? Die mentale Komponente, die körperliche Komponente, ganz klar. Die soziale, aber eben auch Sinnhaftigkeit. Und interessanterweise, während der Corona-Krise, über alle Unternehmen hinweg, hat das Thema Sinnhaftigkeit eigentlich am tiefsten gescored.
Ja. Oh, tatsächlich?
Ja, und das hat die Wissenschaft gezeigt, gerade in so Krisen und großen Transformationszeiten ist das oft der Fall. Weil, guck mal, wenn man anguckt, ich habe damals ab dem März, April 2020, wo Corona losgelegt hat, den gleichen Jobtitel getragen. Früher bin ich um die Welt gereist, ich war live im Raum mit ganz vielen Menschen, dann saß ich hier in Pfäffingen zu Hause vor einem Bildschirm und habe mit Leuten gesprochen. Gleicher Jobtitel, ganz andere Arbeit. Mhm. Und da so dieses Warum, diesen Zugang wieder zu finden, das ist möglich, aber braucht halt ein bisschen Aufmerksamkeit.
Das ist interessant, ja.
Mir ist aufgefallen, man sagt ja, das Versicherungsbusiness ist auch ein People's Business. Es geht immer wieder darum, einige sagen verkaufen, andere sagen Beziehungen herzustellen. Yeah. Das ist etwas, was mir bei dir sofort aufgefallen ist. Wir sind übertrieben gesagt, wenn du in den Raum kommst, geht die Sonne auf, da kommt die gute Laune rein, du gehst auf die Leute zu, du bist offen und findest eine Verbindung. Wo wir uns heute getroffen haben, das war auch wirklich freudvoll, das war ehrlich, das war authentisch. Ist es etwas, was du in dir kultivierst, vielleicht auch unter Druck kultivieren musst, damit es nicht wegbricht irgendwann? Oder ist das einfach so da gewesen?
Eine gute Frage. Glücklicherweise ist es da, denn also heute sowieso unter Freunden, wenn wir uns sehen, ohnehin. Aber es gelingt mir schon in sehr vielen Situationen, sehr positiv an die Dinge ranzugehen. Warum? Weil ich auch ein ernsthaftes Interesse an den Menschen habe auf deiner Seite, ehrlich wissen will, wie es dem geht oder was er macht. Denn du hast es auf den Punkt gebracht, unser Business ist Vertrauensbusiness. Das entsteht persönlich. Und es ist nicht Verkauf auf den Punkt gebracht, sondern es ist mehr ein Vertrauensbeziehungsaufbau, der dann lange läuft. Und in dieser langen Phase dürfen wir die Unternehmen mit begleiten. Also ist unser Interesse nachhaltig, an dieser Beziehung zu arbeiten. Aber Beziehung mit Kunden haben auch Höhen und Tiefen. Das ist in jeder Beziehung.
Ja.
Es gibt Momente, wo der Kunde enttäuscht ist von unserer Leistung oder sich das andere Erwartungen hatte oder in Momente, wo wir einfach uns gestresst fühlen vom Expectation Level des Kunden. Ich glaube, man muss auch wirklich ernsthaft diese Beziehungen, an dem muss man arbeiten, an dem muss man täglich arbeiten. Es ist einfach nicht so, muss man schwer erarbeiten. Und glücklicherweise schätzen die Kunden das auch, dass Beziehungen auch nicht schnell wieder weggehen. Also das muss man ehrlich sagen. Es ist nicht so, dass wir sie erarbeiten und morgen fliegen wir raus. Beziehungen halten doch, die kitten unser Business mit dem Kunden.
Ich habe es ja vorher so ein bisschen angetönt. Manchmal sieht es dann von außen so aus, als wäre das eine lineare Entwicklung gewesen. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass es eigentlich viel mehr darum geht, immer wieder aufzustehen. Das ist auch etwas, was mir mein Vater beigebracht hat. Er hat gesagt, du kannst immer hinfallen, aber guck, dass du wieder aufstehst.
Ja.
Und ich sehe das bei sehr erfolgreichen Führungskräften oft so, dass auch so die Angst vielleicht vom Hinfallen gar nicht so ausgeprägt ist, weil irgendwann so ein Selbstvertrauen auch entsteht, so eine Selbstwirksamkeit. Ich kämpfe mich da wieder hoch. Und trotzdem ist es aber, glaube ich, ermutigend, wenn man auch von anderen Leuten mal hört, ja, ich bin hingefallen und so sah das aus und so habe ich mich aufgerappelt. Gibt es bei dir auch Momente, wo du sagst, da bin ich aber richtig auf die Schnauze gefallen? Es hat wehgetan und wie bist du da drüber hinweggekommen?
Also meine Entwicklung war nicht die eines Bilderbuches, um vorweg zu sagen. Und jeder Zentimeter, den habe ich mir erarbeitet und da ziehe ich da auch die Energie raus. Es wurde nichts geschenkt. Es gab viele Momente, Christoph, die ich im Nachhinein, die mir geholfen haben. Ein ganz interessanter, besonderer Moment war sicherlich, bevor ich zu Ehren gekommen bin, habe ich eine andere Tätigkeit als CEO bei einem Wettbewerber gehabt. Ich hatte so in der Entscheidungsphase gute Gespräche mit den Gesellschaftern meiner alten Firma. War zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden, dass sie mich rauslassen, nach einer gewissen Phase ich dann bei E.ON anfangen kann. Das hat nicht ganz geklappt. Plötzlich, unerwartet für mich, haben sie mich nach Hause geschickt und gesagt, pass auf, wir melden uns, wie es weitergeht. Und das wir melden uns haben sie 14 Monate nicht gemacht. Nee. Bis 14 Monate quasi abgeschnitten von Berufsfeld. Du hast ja ein Berufsverbot 14 Monate lang.
Ja.
Und das hat mich schon sehr verändert, denn es ist alles anders, als Außenstehende und Zuhörer und Zuschauer sich das vorstellen, die meinen, Mensch, wenn mir das passieren würde, was ich alles tun würde, könnte. By the way, hatte ich auch gedacht, ich hätte mich lieber aufschreiben sollen, was man so alles tut, wenn man Zeit hat. Aber wenn der Moment gekommen ist, fühlt sich das nicht so schön an.
Ja.
Ja? Zwei wesentliche Aspekte. Erstmal ist ein ganz praktischer Aspekt. So ein Job gibt dir Routine und Struktur im Tag. Also du hast gewisse Verpflichtungen, an dem kannst du festhalten und du organisierst dich drumherum. Was machst du, wenn du das morgen nicht hast? Du bist es gewohnt mit 200 auf der linken Spur.
Ja.
Immer in festen Verpflichtungen, Tag ein, Tag aus Verpflichtungen. Und im nächsten Moment hast du gar nichts zu tun.
Ja.
Gut, die Kinder von der Schule abholen. Zwei Momente im Tag. Das war's. Das ist schon schwierig. Ich habe ein bisschen gebraucht, um wieder in den Flow zu kommen. So ein bisschen was wie eine Art Wochenplan zu schreiben, was möchte ich diese Woche wirklich erledigen, damit ich überhaupt was tue.
Ja.
Das war die erste Erkenntnis, dass der Job schon viel Struktur gibt. Die zweite Erkenntnis, und das ist die deutlich schmerzhaftere, ist, dass den Titel, den ich hatte und die Aufmerksamkeit und die Bestätigung, die du von all deinem Umfeld bekommst, alles nicht für mich war. Denn in dem Moment, in dem ich jetzt den Titel nicht mehr hatte, in dem ich nicht mehr Teil des Businesses war, zu Hause saß, Ab dem Moment war ich uninteressant für das Geschäftsleben. Es läuft weiter. Wenn vorher noch viele Anrufe und Wünsche nach Treffen kamen, Mensch, lass uns privat doch was machen. Und wie geht's der Familie? Und überhaupt, du kriegst, wenn du dann im Garden Leave bist, du kriegst keinen Anruf mehr.
Ja.
Schickt dir auch keiner mehr eine E-Mail. Oder selten. Oder eine WhatsApp.
Ja.
Oder fragt, wie es dir geht. Und das hat bei mir die Erkenntnis ausgelöst, dass wir uns nicht so ernst nehmen sollten. Das ist nicht das, was du erarbeitest, den Titel, den du dir vielleicht erarbeitest. Du hast dich qualifiziert, um diesen Titel zu haben oder die Position oder den Status. Aber der gehört dir nicht. Du hast die Aufmerksamkeit so lange, solange du den Titel hältst.
Ja.
Aber nicht, weil du es bist als Person. Du weißt, wie ich das meine? Ja?
Absolut. Ich glaube, das ist eine Gefahr, in die man sogar sehendes Auges hineingeraten kann. Ja? Also selbst wenn wir uns dessen gewahr sein, kann es trotzdem passieren, dass wir uns, weil wir so viel investieren, ja auch ganz stark damit identifizieren, dass so eine gewisse Werthaltigkeit entsteht, ja, dass ich eben gewertschätzt werde und dass ich irgendwann das Gefühl habe, all das, diese Aufmerksamkeit, die mir dann entgegengebracht wird, die Privilegien, die ich vielleicht auch habe.
Die Privilegien,
Die kriege ich, weil ich Christoph bin oder weil ich der Marcel bin und nicht, weil ich diese Position habe.
Genau.
Und doch ahne ich es vielleicht und wenn mir dann dieser Job vielleicht weggenommen wird, beginne ich schon zu rotieren. Ja? Dann beginne ich zu merken, Moment mal. Es geht ja auch darum, bin ich eigentlich okay? Darf ich sein? Ja, also das ist ja auch Identität. Gerade wenn wir viel investieren in die Arbeit, dann kriegen wir in Bezug auf diese Frage der Identität oft viel zurück und stehen da richtig mit abgeschnittenen Hosen da, wenn der Job nicht mehr da ist?
Du hast gerade was gesagt, was wichtig ist und für die Zuhörer und für die Zuschauer auch relevant ist. Es ist extrem befreiend, wenn du akzeptierst, dass das so ist, dass du den Titel und den Status und all das nicht für deine Person oder deinetwegen formuliert. Es ist extrem befreiend und erzeugt eine Leichtigkeit. Also ich muss dir sagen, sehr unwahrscheinlich ist, wenn ich merke, dass ich den Status verliere, dass ich daran festhalte. Ja. Ja, viel wahrscheinlicher, dass ich kreativ nach anderen Lösungen schaue. Ja. Und ich kann es nachvollziehen, was du sagst. Ich erlebe es täglich. Ich erlebe es täglich schon alleine im Umgang mit im Business-Kontext. Ich erlebe es in der Lufthansa-Lounge. Ich merke all diese Personen, die meinen, ich bin dies, ich bin jenes. Ich habe das einem Freund erzählt. Einem guten Freund habe ich diese Situation erzählt. Ich habe gesagt, schau mal, gestern so, heute so. Gestern permanent auf Reisen und Mittelpunkt der Medien, heute zu Hause. Keiner interessiert sich mehr für dich. Ja? Und du bist kaltgestellt. Ja? Und dann erzähle ich ihm diese Story. Und dann sagt er, du, weißt du was? Weil wir sind ja alle gut, in LinkedIn aufzuführen, was wir alles sehen und was wir alles tun. Was auch wunderbar ist. Und ich glaube, es ist auch als karrierefördernde Plattform sicherlich gut, die Fähigkeiten, Erkenntnisse festzuhalten. Ja? Aber er meinte, du, schreib doch mal einen Nachruf. Hm. Schon mal drüber nachgedacht?
Ja, absolut. Ja.
Und ich meine, wie machst du das? Ja, stell dir mal vor, du müsstest jetzt was schreiben über dich. Was würdest du da schreiben? Würdest du schreiben, er war ein Top-Manager und jemand, der... Ja, was hast du denn bewirkt? Würdest du schreiben, er war ein super Familienvater? Wenn man jetzt so die Kinder fragt, was, und deine Frau, würden die bestätigen, dass du wirklich viel Zeit zu Hause verbracht hast? Also was kommt denn bei dir raus, wenn du das schreibst? Und das ist wirklich schwierig.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe es nicht geschafft, das zu schreiben. Vorweg. Wenn ich mir das anschaue, denke ich mir, okay, für was genau stehen wir?
Ja.
Was? Weißt du das? Weil du sagst, du hast es schon mal drüber nachgedacht.
Ja, also ich denke da intensiv drüber nach.
Wirklich?
Ja.
Ich habe gedacht, ich überrasche dich jetzt mit dem Thema.
Ich finde es richtig gut, dass wir drüber sprechen. Und es gibt keine abschließende Antwort, auch für mich nicht. Aber ich habe mich schon immer gewundert. Ja, einerseits, wenn man jemand fragt, wer bist du? Und dann sagen wir, ja, ich bin der CEO von Tilex. Aber dieser Christoph gab es ja schon, wo es Tilex gar nicht gab und wo ich nicht diesen Titel habe. Und es wird ihn auch noch geben, nachdem ich diesen Titel abgebe und so weiter und so fort.
Ja.
Also wer bin ich wirklich?
Was hinterlässt du?
Ja, was hinterlasse ich? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal schaue ich in den Spiegel und dann merke ich, ja, graue Haare, ich bin älter geworden, aber da ist etwas noch in mir, das war immer da. Als kleiner Junge, das ist jetzt noch da, so ein Spirit, das der wirkliche Wesenskern.
Aha.
Und ich glaube, im Außen dynamisch zu sein, alles zu geben für die Arbeit, durchaus auch sich damit zu identifizieren, aber diesen Bezug zum Innersten weiter zu erhalten, ist ganz, ganz entscheidend, um auch vielleicht die Arbeit so ein bisschen spielerisch zu absolvieren, weil sonst wird es manchmal, ich möchte nicht sagen zu Krieg, aber zu etwas, wo es um so viel geht, dass wir uns einfach auch verkrampfen und wir es nicht genießen können.
Ja. Ich meine, du bist ja Sportler. Du weißt ja, dass verkrampfte Fußballspieler eine andere Performance auf dem Feld hinterlassen als entspannte, relaxte.
Ja.
Wenn du die Tabelle führst und du weißt, es geht nicht um nichts mehr, da bist du häufig besser, als wenn du gegen den Abstieg kämpfst.
Und da sind wir ganz nah dran in meiner Realität, weil der FC Basel, der kämpft ja gegen den Abstieg. Und wenn die dann vorm Tor stehen, dann will der Stürmer unbedingt das Tor machen und verkrampft sich halt. Und wenn das Bein verkrampft ist, dann kriege ich an den Schuss nicht hin und nichts funktioniert. Und ich glaube, das kennen wir auch aus dem Business. Ne?
Das kennen wir aus dem Business, ja.
Also wie kann etwas für mich relevant sein und wie kann ich trotzdem in dem Moment noch entspannt sein? Das ist etwas ganz, ganz Spannendes.
Ich glaube, diese Übung werde ich nochmal angehen. Es klingt ein bisschen absurd, wenn man sagt, schreibt den Nachruf, aber es ist schon ein gutes Instrument zu überlegen. Lass mich mal so sagen, was würdest du dir denn wünschen, dass andere über dich sagen?
Ja.
Und das könnte auch ein bisschen deine tägliche Handlung beeinflussen. In meinem persönlichen Falle möchte ich, dass sie mir sagen, dass ich versucht habe, Menschen weiterzubringen, dass ich Teams weiterzubringen, dass ich für sie immer da war. Und wenn mir das gelingt, bin ich schon zufrieden.
Ich glaube, diese Frage hilft uns dann, mit einem größeren Blickwinkel auf unser Leben zu schauen. Weil ich glaube, wenn sich dieser Blickwinkel verengt, dann geht es ja manchmal einfach darum, was bekomme ich? Und was du jetzt gerade geschildert hast, dir geht es darum, das was zu geben, was aus diesem größeren Blickwinkel natürlich komplett Sinn macht. Ne?
Ja, ich glaube, du hast einen guten Punkt. Was bekomme ich? Ich habe ja dir schon mal gesagt, ich habe noch nie monetäre, das heißt nicht, dass wir nicht für Geld arbeiten, aber es ist die Frage, ist das immer, geht es nur darum? Nein, es geht nicht darum. Sehr früh in meinem Job, und das hat einen anderen Kontext, vielleicht hat mir ein Mentor gesagt, you need to look after the clients and the money will look after itself. Mhm. Ja? Mhm. So, macht alles, was du willst und kümmere dich um die Kunden und nicht ums Geld. Das Geld kommt automatisch. Ja. Ich glaube, das ist genau das Gleiche hier. Tu alles dafür, dass es deinem rechts und links deinen Kollegen gut geht und dass deine Mannschaft sich entwickelt. Der Rest kommt automatisch. Ja. Das ist das, was mich antreibt.
Ja, und ich denke, gleichzeitig kennen wir alle so diese zwei Grundängste. Werde ich bekommen, was ich brauche? Kann ich behalten, was ich habe? Und ich glaube, gerade wenn große Transformationen vonstatten geht, ne, viel Ängste in einem Unternehmen drin sind, dann entsteht ja diese Silo-Mentalität, wo ich mehr auf mich gucke und wo ich dann vielleicht diesen großen Blickwinkel verliere. Und deshalb eine wunderbare Übung, also vielleicht auch für dich, wenn du jetzt zuhörst, vielleicht magst du auch mal diese Übung machen, aufschreiben, wie würde so eine Grabrede aussehen? Ne? Also wie sollen Menschen auf dein Leben zurückblicken? Was möchtest du geschaffen haben? Und damit sind wir natürlich in Verbindung mit so einer größeren Dimension des Lebens. Mhm.
Also Grabrede hört sich komisch an, aber es hilft. Also ich möchte es nicht negativ belegen, sondern es kann ja auch eine tolle Grabrede sein.
Ne? Absolut, ja.
Und wir sind momentan im Driver's Seat, wir können die jetzt noch beeinflussen.
Wir können es noch beeinflussen, ja. Absolut. Total spannend. Thema Führung. Ich finde es bewundernswert. Ich habe dich ja auch erlebt in deinem Büro in Wien, wie du die Leute führst. Du musst deine Zeit sehr genau aufteilen zwischen vielen verschiedenen Lokalitäten, verschiedenen Städten, die du besuchst, Menschen, mit denen du interagierst, Teams, die du führst. Und es geht, glaube ich, immer wieder darum, dass du in kürzester Zeit Verbindung herstellst mit diesen Teams, dass die Menschen einen Bezug mit dir bekommen, dass du die Menschen erfährst. Und ich glaube, das ist ja so ein Struggle, den viele Führungskräfte haben. Ich habe unglaublich viel zu tun. Ich meine, muss meinem eigenen To-Dos abarbeiten. Aber als Führungskraft bin ich hauptsächlich dafür da, mit anderen Menschen Beziehungen aufzubauen und sie zu unterstützen, zu helfen, dass sie in ihre Kraft kommen. Wie machst du das? Wenn du jetzt weißt, ich habe 1-2 Tage an einem Standort. Wie gehst du da in Beziehung? Wie ermöglichst du anderen Menschen, dich erlebbar zu machen?
Du hast es richtigerweise gesagt. Ich glaube, der Fokus sollte wirklich sein, wenn du an 2 Tagen am Standort bist, dass du auch dann in der Mannschaft bist. Und ob es jetzt ein Townhall ist oder in kleinen Gruppen, also nicht jetzt Einzelgespräche führen und top-down zu sagen, ich spreche mit der nächsten Führungsebene, die mit ihrer Führungsebene spricht, sondern tatsächlich mit der Mannschaft in den Austausch zu kommen. Meine Direct Reports, also meine Mannschaft, die mir direkt reportet, die finden das nicht gut übrigens, dass ich die ganze Zeit mit allen Mitarbeitern rede.
Okay.
Weil sie natürlich sagen, man muss aufpassen, ich habe mit dem was gehabt und darfst das nicht so kommunizieren. Sag ich, ja, ist schon gut, ich muss ja hören, was passiert. Weil natürlich Menschen gerne in Hierarchien auch arbeiten und sagen, wir versuchen Informationen zu kaskadieren. Und es ist auch okay, ich verstehe, dass eine gewisse Hierarchie da sein muss für eine Organisation, damit sie Informationen vielleicht funktionieren. Aber die Beziehung entsteht persönlich und die entsteht nicht hierarchieübergreifend. Ja? Und sie brauchen, ich glaube, Menschen müssen auch arbeiten für Menschen. Das immer arbeiten, nicht für Firmen. Das muss man festhalten. Und wenn du in einem Standort bist und da eine Beziehung aufbaust, soll das Team auch verstehen, okay, wer ist denn, für den ich auch diese extra Meile laufe? Macht er das auch? Geht er als Vorbild vor? Wie denkt er über die Themen? Interessiere ich ihn überhaupt? Erinnert sich an meinen Namen? All diese Dinge sind ja relevant.
Ja.
Das entsteht nur durch wirklich viel Zeit bei der Mannschaft. Auch ernsthaftes Interesse auch daran zu haben. Ja. In diesen 2 Tagen bleibt alles andere liegen. Das ist nicht gut. Ich weiß das. Und ich arbeite das für nachts irgendwie, versuche ich das nachzuarbeiten. Aber es ist wert, das zu investieren. Ja.
Und ich denke, die Versicherungsbranche ist ja in vielen Bereichen immer noch sehr, sehr hierarchisch strukturiert.
Ja.
Und wenn ich das richtig verstehe, möchtest du aber über diese Ebene hinweg signalisieren, ich bin für euch da und in Beziehung treten. Ne?
Ich empfinde sie hierarchisch. Ja. Ich empfinde sie anders nicht, andere nicht so. Ich empfinde sie nach wie vor traditionell.
Okay.
Ja. Was einfach der Historie geschuldet ist. Es ist keine Bewertung, einfach eine Feststellung. Ich glaube, dass die größte Herausforderung haben, in verschiedenen Unternehmen vielleicht, Menschen für uns zu gewinnen und mitzunehmen auf eine Reise. Und das gelingt sicherlich nicht dadurch, indem wir in Hierarchien arbeiten und man den CEO nur einmal im Jahr auf einer Videokonferenz erlebt. Das glaube ich nicht. Ich meine, die Zeit ist vorbei. Es geht nicht darum, eine Star-Idol-Beziehung aufzubauen, sondern jemand, der greifbar ist, wo man sagt, okay, das ist einer von uns.
Ja. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die derzeit vielleicht auch zu Recht verunsichert sind, die Ängste erleben. Im Privaten, das nehmen sie dann in den Beruf mit.
Ja.
In der Versicherungsbranche bei euch auch viel Transformation und Veränderung. Wie betreust du da deine Teams? Wie schützt du deine Teams? Wie holst du die ab? Wie gibst du denen Sicherheit? Oder sagst du, okay, das erwarte ich von einem Arbeiter, dass er diese innere Mitarbeiter, dass er oder sie diese innere Stabilität einfach findet?
Du sprichst 2 Dinge an. Erstmal sind wir alle selbst in der Transformation. Wie nimmst du die Leute mit auf die Transformation? Und das Zweite ist dann, wie stärkst du die Mannschaft, wie stärkst du die Resilienz? Beim Ersten zu Beginn, die Transformation, das ist die größte Herausforderung. Und ich habe dir ja vorhin gesagt, die funktioniert nicht so wie in den Lehrbüchern. Ja?
Ja.
Ich schmunzle ja teilweise, wenn ich sage, wir haben auch Berater bei uns im Haus, die dann reinkommen und uns das erläutern. Das sieht wunderbar aus auf den Decks und toll. Transformation ist etwas, was ständig und dauerhaft funktionieren muss. Das heißt, du musst dauernd, ständig auf dem Thema draufbleiben. Hat kein Beginn, hat kein Ende, vielleicht taktisch oder theoretisch für diese Sprints oder für diese Einheiten, aber es ist etwas, wo du permanent deinen Impuls brauchst. Vor allem ist es auch, und das sage ich immer wieder, wir haben keine, bei der Transformation oder wenn wir uns verändern, wir versuchen keine Revolution durchzuführen. Wir müssen gucken, dass wir die Menschen mitnehmen. Das heißt, wir müssen kleinere Schritte sein, mehr in Evolution denken. Hier eine Schraube und da ein bisschen und hier ein bisschen und da ein bisschen. So dass der zwei Jahre später, die Mitarbeiter sagen, es war ja eh schon immer so. Es war schon immer so. Und gar nicht mehr nur zurückblicken und sagen, Mensch, haben wir uns doll verändert. Ja? Wenn das funktioniert, wenn das aufgeht, dann ist das ein Erfolg, dass du diesen Tempo gehst, den andere mitgehen können. Das ist wichtig und nicht grundsätzlich zu sagen, wir machen alles morgen anders, und es ist eine Riesenevolution, Revolution, sondern wir versuchen, das kontinuierlich im Prozess einzubauen. Das merken wir auch bei unseren Kunden, gleiche Herausforderung. Bei all diesen Veränderungen hast du recht, dass Menschen ja per se nicht veränderungswillig sind. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich meine, in der Versicherungsbranche, in den verschiedenen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, Veränderung löst Ängste aus und Abwehrhaltung und führt auf jeden Fall nicht zur Resilienz und Stabilität der Person. Und das ist die zweite Herausforderung. Wie macht man das? Ich erlebe das im direkten Führungsteam schon so, dass mein direktes Team permanent an ihre Leistungsgrenzen kommt, selbst schauen muss, wo sie ihre Energie herzieht. Ich versuche das etwas zu kompensieren, indem wir auch kleinere Erfolge feiern, immer zusammenkommen, feiern, um einfach das nochmal zu zelebrieren, dass wir auf dem Weg sind, ja. Aber viel wichtiger, Gelegenheiten zu schaffen, auch mit Unterstützung von externen Beratern, dass wir überhaupt in den Austausch kommen. Denn meistens sind wir immer in unseren Silos und arbeiten unsere Dinge ab und funktionieren in unseren Themen. Und meistens kriegt dann der Kollege nicht mit, ob der andere rechts oder links davon ein Problem hat. Du kriegst das nicht mehr mit. Das heißt, du kriegst nicht mit. Tut er sich schwer? Hat er Sorgen zu Hause? Du fragst ihn ja kaum, wo begegnest du ihn? Ja. In der heutigen Phase mit Homeoffice und all diesen anderen Themen, ja. Da eine Situation zu schaffen, dass sie miteinander reden, aber ehrlich fast schon Freunde werden und sich das auch anvertrauen. Ich glaube, da liegt der Schlüssel dran.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst oder.
Total. Ich glaube, es ist extrem wichtig, mit dem Blick auf so ein Team anzuerkennen, dass wenn so eine Transformation vor sich geht, das zeigen viele Untersuchungen, für einige das total energetisierend sein kann, ne? Die sagen, okay, großartige Veränderung, das sind Chancen. Für andere, oder auch für die gleiche Person zu einem anderen Zeitpunkt kann sich das fast so anfühlen, als würde ein geliebter Mensch sterben. Ne? Also ein Verlust an Identität, an Sicherheit, wenn sich beispielsweise ein Team auflöst oder wenn man einen anderen Ansprechpartner bekommt oder wenn man halt noch nicht weiß, wie es sich entwickeln wird. Und da Einfluss zu nehmen und das zu berücksichtigen, ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend.
Ich würde mir wünschen, dass ich auf viele Menschen treffe, die das als Chance sehen. Ich hatte bis jetzt leider nicht das Vergnügen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir seit einiger Zeit, du hast es gesagt, wir sind ja in einer permanenten Transformation als Gesellschaft auch und haben verändertes Umfeld. Und das verursacht schon bei den meisten Menschen ein dauerhaftes Stresslevel, ja, gewissermaßen. Also den Eindruck, dass man generell immer in Unsicherheiten lebt.
Ja, und es gibt ja auch viele Voraussagen. World Economic Forum postuliert ja auch, in 5 Jahren gibt es vielleicht nur noch 30% der heutigen Jobprofile. Klar, neue werden kommen, aber vieles geht auch. Mhm. In 10 Jahren werden vielleicht noch 40-50% der heutigen Unternehmen überhaupt existieren. Hat diejenigen, die sich sinnvoll adaptieren, entwickeln, die disruptiv sind, innovativ sind. Mit Blick auf das, was gerade geschieht in der Versicherungsbranche durch die künstliche Intelligenz.
Mhm.
Die Versicherung 2034 in 10, in 15 Jahren. Wie denkst du, wird sich das verändern? Wie siehst du da die Trends? Beeinflusst euch die künstliche Intelligenz stark? Oder würdest du sagen, am Ende geht es um Beziehungen und das ist immer Mensch zu Mensch?
Das ist eine gute Frage, Christoph. Die künstliche Intelligenz beeinflusst vornehmlich unsere Kunden, unsere Industriekunden. Sie hilft, sie unterstützt, um gewisse Muster früher zu erkennen. Ich meine jetzt beispielsweise, nehmen wir mal im Bereich Cyber. Man kann es auch positiv einsetzen, zu sagen, okay, man versucht eine Früherkennung zu mit künstlicher Intelligenz zu verstehen, ist das ein Angriff, ist das ein eingeladener Gast oder der Feind? Also man hat da schon gewisse Systematiken. Sie verursacht aber zeitgleich auch Risiken. Wir sehen auch da wieder Cyber, dass mit künstlicher Intelligenz Profile sehr gut nachbearbeitet werden, dass ich manchmal gar nicht mehr unterscheiden kann, rede ich jetzt wirklich mit Christoph und kommuniziere mit Christoph oder ist das jetzt die Maschine? Für unsere Kunden ist das eine große Veränderung. Unsere Aufgabe ist es, unsere Kunden zu helfen, diese Risiken zu managen. Das ist ja unser Kerngeschäft. Und das ist total spannend. Das ist total spannend, wo die Unternehmen das ansetzen, sind insbesondere in der Innovation, Erkennung von Schaden, Schadensbildern, Schadensszenarien. Für die Versicherungsbranche selbst wird es sicherlich da so hinkommen, wie du es gerade geschildert hast. Viele unserer Jobs heute sind auch Daten sammeln und aufbereiten und ablegen, damit wir daraus modellieren, die ganzen Daten zu sammeln, aufbereiten, ablegen. Ich muss dir nicht sagen, dass diese Tätigkeiten recht schnell technisch erlernbar sind. Wir haben schon vor Jahren angefangen, mit Robotics zu arbeiten, um diese Daten von Excel an andere zu übertragen, zu sortieren. Das wird natürlich immer schneller. Viele dieser Jobs werden wegfallen, was im Hintergrund mit dieser Verarbeitung der Daten passiert. Das Kerngeschäft bleibt aber ein Beziehungsgeschäft. Menschen arbeiten gerne mit Menschen.
Ja.
Und unser Geschäft ist Vertrauensgeschäft. Und Vertrauen wird nur persönlich übergeben und vergeben. Und nicht durch Maschinen.
Ja, Marcel, das ist mein Stichwort, Vertrauen. Du bist eine Führungskraft, ein Mensch, dem so viele Mitarbeiter vertrauen. Und ich bin sicher, viele der Hörer denken sich vielleicht an dieser Stelle, wow, was für eine Karriere. Ist ja nicht nur, dass du beruflich erfolgreich bist, ich habe es gar nicht erwähnt, du hast Familie, du hast zwei wunderbare Kinder, hast eine gute Work-Life-Balance. Und wenn jetzt vielleicht jemand da draußen ist und sich da denkt, Moment mal, ich nutze vielleicht mein Potenzial noch nicht, da schlummert was in mir, ich spüre das, aber ich nutze es noch nicht. Was wäre dein Ratschlag? Was können wir tun, um unser wahres Potenzial zu nutzen?
Was ist mit der Work-Life-Balance? Das würde meine Frau anders beantworten. Kann ich jetzt nicht unterschreiben. Ich sehe es auch so. Ich finde die Work-Life-Balance ist ziemlich gut.
Work-Life-Balance, ich habe es bestanden. Jawohl.
Zu deiner Frage, es ist eine gute Frage in der Tat. Denn ich sehe häufiger auch im Austausch mit jungen Menschen, dass sie sagen, ich möchte von da nach da und von da nach da. Wunderbar, aber das ist dann... Es ist ein Unterschied zwischen wollen und dann tun.
Ja.
Raus aus der Komfortzone. Ich weiß, das Wort Komfortzone ist überstrapaziert, aber es schmerzt, da rauszugehen. Ja? Ja. Es ist unsicher, du weißt nicht, es ist vielleicht kalt, es ist nicht mehr warm, nicht mehr trocken. Aber was soll passieren? Ich habe das vorhin ja schon gesagt. Also geht raus, probier es aus und tut es nicht für Geld. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Du musst also wirklich sagen, wo du denkst, es bringt mich weiter, weil ich was lerne oder weil ich eine andere Perspektive auf die Dinge habe. Ich kann da nur empfehlen, mutiger zu sein.
Ja.
Ich muss aber auch zugeben, und das, wenn ich bei meiner persönlichen Entwicklung mir anschaue, du brauchst Mentoren auf dem Weg. Das gehört dazu. Du brauchst das Glück, dass du ein paar Menschen hast, die dich begleiten, die an dich glauben, die dabei helfen, Dinge zu erlernen, Menschen kennenzulernen, Austausch zu haben, um zu verstehen, so ein Sounding Board, wie willst du es denn sehen? Ja. Ich sehe das so, wie siehst du es? Vielleicht ist das der Tipp zu sagen, okay, setzt die Träume um und sucht euch einen Mentor. Ja. Sehr schnell.
Ja. Finde ich total wichtig, spricht mich total an. Ich glaube, mein wichtigster Mentor war Shri Ravi Shankar, der indische große, weltbekannte Yogi, der mir gezeigt hat, Moment mal, über die richtige Atemtechnik kann ich mich selbst total gut managen. Etwas, was ich bis heute anwende. Gibt es für dich so einen Mentor, der heraussticht?
Tatsächlich nicht. Bei mir waren es verschiedene Abschnitte im Beruf, verschiedene Personen, die wirklich gesagt haben, okay, wir helfen dir, Menschen im Unternehmen.
Ja.
Und das würde ich nicht nochmal so unbedingt zwingend machen. Es ist auch gut, jemand außerhalb zu haben, außerhalb des Systems, der anders draufschaut. Denn im Unternehmen hat es eine Besonderheit, dass die Mentoren natürlich auch eine eigene Agenda haben. Und sobald du Dinge dann anders machen willst oder dich verändern willst, muss ein guter Mentor auch bereit sein, dir zu helfen, auch Sachen außerhalb des Unternehmens zu machen. Ja. Daran mangelt es natürlich, muss man ehrlich zu uns selbst sein. Ja. Außerhalb des Unternehmens wäre es klüger gewesen. Habe ich leider nicht gemacht.
Ja, ich bin dein Mentor und ich bin immer für dich da, solange du das tust, was mir hilft. Ne? Das ist natürlich dann nicht unbedingt die Hilfe, die dich auf den übernächsten Schritt bringt, aber vielleicht auf den nächsten.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung, tatsächlich.
Marcel, ich würde dich gerne nochmal auf eine gedankliche Reise mitnehmen. Wir sind ja heute schon gereist gedanklich. Du hast mir so viel geschildert. Ich konnte dich vor mir sehen als 21-Jähriger, wo du gesagt hast, ich kremple die Ärmel hoch und ich mache mein eigenes Unternehmen. Und das ist ja, wie du gesagt hast, dieser Mut auch mit dabei, der Mut zu scheitern, die Bereitschaft zu scheitern, weil außerhalb der Komfortzone sind viele Möglichkeiten da, gewinnen und verlieren. Wenn du dich selbst nochmal jetzt treffen würdest als 20-Jähriger und du hättest die einmalige Chance, dir selbst einen Ratschlag zu geben, sodass du vielleicht das Leben noch mehr genießen könntest oder ein leichteres Leben hättest oder einfach dich auf gewisse Dinge hinweisen könntest, was würdest du dir raten?
Du hast es mir schon vorweggenommen.
Ach so.
Ja.
Das wollte ich gar nicht.
Ich würde mir den Ratschlag geben, es zu genießen.
Ja.
Denn wenn du von immer getrieben bist und willst etwas erreichen und denkst in den nächsten Schritten und wie kannst du dich entwickeln und was kannst du noch machen, ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko groß, dass du vergisst, den Moment auch zu genießen, wertzuschätzen. Ja. Ja. Ich will nicht sagen, dass letzten 25 Jahre so lange nicht in der Versicherungsbranche ich die Zeit nicht genossen habe, aber ich hätte, glaube ich, früher gerne die Erkenntnis gehabt, mich nicht ernst genug zu nehmen und etwas mehr zu genießen. Gib die Leichtigkeit an, die du brauchst. Einfach, du merkst, mit der Entspannung kommt auch der Erfolg.
Total spannend. Also es gibt ja diese Fragestellung, Führung für was? Ich renne und renne für was eigentlich? Denn irgendwann ist das Leben vorbei und es findet aber jetzt in diesem Augenblick statt.
Es findet jetzt in diesem Augenblick. Jetzt, wo wir hier sitzen und einen Podcast machen, ich genieße diesen Moment.
Ja. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ich habe es auch genießen können. Ich habe das Gefühl, wir haben uns tatsächlich zunehmend entspannt und ein total bedeutungsvolles Gespräch geführt.
Absolut, ich habe dir vorher nicht gesagt, dass ich noch keinen Podcast gemacht habe. Ja, als du mir gesagt hast, ich lade dich ein auf einen Podcast, habe ich gesagt, mal gucken, aber meint er das ernst? Ja. Hab dir nicht verraten, das war mein erster Podcast. Ja. Meine Anspannung hat über die Zeit nachgelassen.
Ja, das ist total klasse. Und es freut mich, dass ich dich begleiten durfte auf deinem ersten Podcast. Und es freut mich sehr, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, du hast diesen Podcast genießen können. Wenn das der Fall ist, dann würde es mich total freuen, wenn du den Kanal abonnierst, gleich mit deinen Freunden teilst. Marcel, nochmal ganz herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst.
Ich danke dir.
Bis bald.
Bis bald.